Unsere Kinder triggern uns. Immer mehr Kinder triggern uns. Wie gehen wir damit um? Warum werden wir überhaupt getriggert? Und wie kommen wir ins entspannte Familienleben? Genau darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Das Thema beschäftigt immer mehr Eltern und ganz viele von uns verstehen es einfach nicht. Warum gibt es denn immer mehr Kinder, die uns so stark herausfordern, mit denen wir ewig diskutieren müssen oder können, die weder zu Hause noch in der Schule einfach mal machen, was man ihnen sagt, sondern mit ihrem ganz eigenen Dickkopf durch die Welt gehen? Und uns damit natürlich unfassbar triggern. Und wie gehen wir mit diesen Triggern unserer Kinder um? Und die Frage, die natürlich auch im Raum steht, was ist der beste Ansatz? Die einen sagen, allmählich dem Stress aussetzen, während andere sagen, Stress komplett zu vermeiden, wäre die Strategie für ein entspanntes Familienleben. Also einer sagt A, einer sagt B und wir stehen in der Mitte und wissen gar nichts. Da wollen wir heute mal ein bisschen Licht reinbringen. Wenn auch du ein Kind oder vielleicht sogar mehrere zu Hause hast, das nicht so einfach macht, was man ihm sagt, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dass Wutanfälle oder Gefühlsexplosionen an der Tagesordnung stehen. Da müssen wir zuerst mal reingucken, was passiert eigentlich im Gehirn, was passiert im Körper, wenn sie in so einen emotionalen Ausnahmezustand geraten. Das zu verstehen ist super wichtig für Eltern. Wenn nämlich Kinder getriggert werden, geraten sie in einen Zustand, in dem sie nicht mehr rational reagieren können. Und damit meine ich, sie können ihren Verstand wirklich nicht mehr benutzen. Ab einem bestimmten Punkt der emotionalen Belastung sozusagen kann man sich nicht mehr mit anderen vernünftig unterhalten, kann man keine Überlegungen mehr anstellen oder sich alternative Handlungsstrategien überlegen. Warum? Weil im Gehirn der sogenannte Flucht- oder Kampfmodus dann angeschaltet wurde. Das bedeutet, die Belastung ist so groß und es kommt eben noch aus der Steinzeit. Die Fans wissen, das Steinzeitgehirn holt uns so manchmal ein und dazu gibt es auch eine Folge, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt. Und dieser Modus war der ursprünglich dafür gedacht, uns vor Gefahren zu schützen. Wenn der Säbelzahntiger vor uns steht, dürfen wir nur an Flucht oder Angriff denken und nicht lange überlegen, wie wir rechts herum, links herum können oder was es uns sonst noch für Optionen gibt. Bis dahin wären wir längst schon aufgefressen. Heute ist es jedoch so, dass ganz viele Kinder durch die alltäglichen Stressoren in unserer Umwelt so häufig getriggert werden, dass sie permanent in solchen Stresssituationen feststecken und permanent dann auch immer weniger Zugriff auf ihren Verstand haben, wo wir ansprechen können und wo wir Verhaltensänderungen mit ihnen besprechen können. Wenn die Kinder, die so herausfordernd sind, also mit großen emotionalen Gefühlen zu kämpfen haben, dann stehen sie so gefühlt immer wieder kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und in dem Moment haben sie keine Möglichkeit, auf logische Argumente, auf Ermahnungen, auf Ideen, auf Vorschläge zu reagieren. Wie gesagt, der rationale Teil des Gehirns, der präfrontale Kortex, ist quasi ausgeschaltet, offline. Stattdessen die instinktive Reaktion, Flucht, Kampf oder totale Erstarrung. Und an der Stelle machen Eltern eben oft den Fehler, mitten in so einem Nervenzusammenbruch mit ihren Kindern reden zu wollen, Forderungen zu stellen, wie zum Beispiel, wenn du dich jetzt nicht beruhigst, dann nehme ich dir dein iPad weg. In so einem Moment ist das Kind aber gar nicht in der Lage, rational zu reagieren und zu überlegen, ob es jetzt das iPad behalten möchte oder nicht. Deswegen wäre ein besserer Ansatz, selber ruhig bleiben, zu überlegen, wie man das Kind wieder ruhig kriegen kann und dann irgendwann ins Gespräch zu gehen. Sehr viel später im Normalfall. Wenn du also bemerkst, dass dein Kind so mittendrin in einem emotionalen Ausbruch ist, ist es wichtig, dass wir als Erwachsene einen Schritt zurücktreten und die Situation aus der anderen Perspektive uns ansehen. Was braucht dein Kind in diesem Moment? Was ist sein Bedürfnis? Meistens ist es nicht eine Lösung für ein Problem, sondern ein Gefühl. der Sicherheit, der Geborgenheit, des Gesehenwerdens. Und eine Möglichkeit, dass wir das gemeinsam erreichen können, ist es eben ruhig und verständnisvoll zu bleiben, tief durchzuatmen und durch die bloße Präsenz eine Beruhigung in das Geschehen reinzubekommen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, unsere Kinder triggern uns. Und da hat jeder Mensch natürlich auch unterschiedliche Auslöser. Und wenn wir als Eltern dann getriggert werden, fällt uns dieses Ruhigbleiben und Runterkommen total schwer. Bei den emotionalen Ausbrüchen werden aber natürlich nicht nur die Eltern getriggert. Da ging es in der letzten Folge so ein bisschen drum, sondern natürlich haben auch die Kinder unterschiedliche Auslöser für ihre Trigger. Und wir haben letzte Woche gesagt, es kann sein, dass sie müde sind, dass sie erstmal Ruhe brauchen, dass sie Hunger haben. Und da hilft eben das Trigger-Tagebuch, das ich letzte Woche schon mal ganz kurz erklärt habe. Vielleicht findest du dann aber auch raus, am Montagmorgen, der Ranzen ist nicht gepackt, es ist nicht alles ordentlich und es bringt dein Kind komplett aus der Fassung. Also da ist jedes Kind natürlich sehr unterschiedlich gestrickt. Die einen sind auch empfindlicher als die anderen und gerade deswegen ist es aber so super wichtig, dieses Trigger-Tagebuch zu führen und die Trigger-Auslöser für euch festzumachen und zu erkennen. Der zweite Aspekt, viele Eltern und Kinder triggern sich dann wieder gegenseitig. Ein aufgelöstes Kind kann beim Elternteil was auslösen, was dann zu einer Eskalation überhaupt führt, weil die Eltern dadurch, dass das Kind so aufgewühlt ist und sie gar nicht verstehen, was ist denn da jetzt los? Es ist nur der Ranzen nicht gepackt. Wir können den doch jetzt kurz gemeinsam packen. Oder deine Lieblingsjacke ist nicht gewaschen. Oder eben du hast Hunger oder bist unausgeschlafen. Das kann man doch alles ändern. Aber die Kinder sind dafür, aus dem Grund, den wir gerade schon genannt haben, in der Sekunde eben nicht zugänglich. Und deswegen super wichtig, die Dynamik zu erkennen und Strategien wiederum zu entwickeln, um das auch zu durchbrechen. Denn ein Kind, das ausflippt, ein Elternteil, der getriggert wird, das ist ja eine Aufwärtsspirale, die wir unbedingt durchbrechen müssen. Vielleicht kennst du auch so eine Situation, dass ein Kind wütend sein Spielzeug durchs Zimmer schmeißt, weil es frustriert ist. Irgendwas hat nicht so geklappt, wie es wollte. Das Lego war nicht aufzubauen oder irgendwas hat nicht funktioniert. Du reagierst, indem du sagst, Kind, schmeiß bitte nicht dein Spielzeug durchs Zimmer, wirst vielleicht sogar ein bisschen laut. Doch anstatt, dass die Situation sich beruhigt, eskaliert sie dadurch natürlich erst recht weiter. Und wenn ich das jetzt gerade so sage, wirst du sagen, logisch, in der Situation erkennen wir das ganz häufig nicht. Was wäre also, wann immer wir laut werden wollen, wenn wir uns sie zurechtweisen wollen, wenn wir merken, dass sie so frustriert sind, wenn wir stattdessen einfach innehalten, dreimal tief durchatmen, weil wir die Erwachsenen sind und wir die Möglichkeiten haben, andere Strategien für uns auszuwählen und dann versuchen zu verstehen, warum das Kind gerade so reagiert, wie es reagiert und eine ruhige und unterstützende Ansage zu machen, wodurch es runterkommen kann, sich beruhigen kann, weil es spürt, dass du nicht auch noch Öl ins Feuer gießt, sondern an seiner Seite bist und sein Bedürfnis erkennst oder dich zumindest dafür interessierst. Ich höre es zum Beispiel auch immer wieder, dass Kinder nach der Schule solche emotionalen Ausbrüche haben. Und das liegt ganz oft daran, dass sie den ganzen Tag über versuchen, sich anzupassen und zu funktionieren. Zu Hause bricht dann die angestaute Spannung komplett heraus und sie brauchen genau deswegen unbedingt eine Pause nach der Schule, bevor sie mit dir ins Gespräch gehen, aber natürlich auch bevor sie Hausaufgaben machen oder irgendwelche anderen Aufgaben erledigen. Und da zum Beispiel ist es ganz wichtig zu sehen, dass es sich zu Hause sicher und geborgen fühlt und diesen sich dann nicht mehr zusammenreißen muss, was es den ganzen Vormittag in der Schule eben getan hat. Wenn dein Kind dazu neigt, dann könntet ihr zum Beispiel nach der Schule einen ruhigen, gemütlichen Platz vorbereiten oder auswählen, wo dein Kind sich entspannen und runterkommen kann, wo es Musik hört, wo es vielleicht ein bisschen Lego spielt, wo es was liest, je nachdem halt wie alt es ist und was für Neigungen es hat und was es gerne tut. Vielleicht bekommt es auch schon mal einen Apfel oder irgend sowas, also so eine Routine zu etablieren, wo du deinem Kind dabei hilfst, den Übergang von der Schule nach Hause entspannt zu gestalten und eben nicht den großen Gefühlsausbruch damit riskierst. Große Gefühlsausbrüche gibt es auch manchmal dann, wenn ein Kind sich auf eine Sache gefreut hat, zum Beispiel sein Lieblingsabendessen. Und plötzlich gibt es eine Planänderung und das Lieblingsabendessen ist gefährdet. Und da sind auch manche Kinder empfindlicher, andere essen halt dann das nächste Essen. Aber manche, denen ist es super wichtig. Du hast gesagt, heute gibt es Lasagne und jetzt will ich auch Lasagne. Auch da hilft es natürlich, erklären, was ist jetzt dir dazwischen gekommen, warum gibt es die versprochene Lasagne nicht, wann gibt es die stattdessen, oder das Kind zu fragen, ich schaffe jetzt auf gar keinen Fall eine Lasagne, was wäre denn ähnlich cool, was können wir gemeinsam machen, was dir taugt. Und auch so wieder Spannung rauszunehmen und einen Gefühlsausbruch zu vermeiden. Kinder, die zu so großen Gefühlsausbrüchen neigen oder so viel diskutieren oder nicht einfach machen, was man ihnen so sagt, die sind ganz oft besonders einfühlsam, besonders kreativ, besonders gute Zuhörer. Und diese Stärken kannst du natürlich gleichzeitig fördern und feiern und ihnen damit auch zeigen, ganz oft eckst du auf der einen Seite an, weil du Dinge einfach nicht machen willst, die andere von dir möchten. Auf der anderen Seite kannst du aber ganz toll auch die Gefühle der Kinder, deiner Mitschüler, deiner Geschwister wahrnehmen und bist eben einfühlsam. Dir fallen kreative Lösungen ein, was man stattdessen machen kann. Und wenn es heute die Lasagne nicht gibt, dann entwickeln wir gemeinsam eine coole Lösung, was es stattdessen Leckeres geben kann. Und auch wenn wir dazu tendieren, dass wir natürlich solche Ausbrüche gar nicht mögen und da viel Energie reinstecken, sollten wir auch diese positiven Dinge, wenn sie zu Hause, in der Schule oder in anderem Umfeld sind und wirklich Dinge toll machen, dass wir das genauso würdigen und eben nicht nur in diese Kämpfe und Wutausbrüche einsteigen. Sagt euren Kindern, ich bin stolz auf dich, dass du das heute so hingekriegt hast mit deiner Freundin oder deinem Freund, dass du dein Zimmer heute aufgeräumt hast, ohne dass ich dich daran erinnern musste. Also positive Verstärkungen helfen den Kindern, Selbstvertrauen aufzubauen und die Stärken zu erkennen, wo sie an anderen Stellen eben oft auf ihre Defizite auch hingewiesen werden. Warum kann so ein Verhalten, auf das Kind einzugehen in dem Moment, wo es einen Gefühlsausbruch hat und erstmal dahin zu wirken, dass es Ruhe gewinnt, warum haben wir das Gefühl, dass das nicht richtig ist? Da gibt es ein Missverständnis in der Erziehung, man könnte sagen einen Erziehungsmythos, Eltern sollen immer die Kontrolle haben. Kinder brauchen aber einen Raum, um Fehler zu machen, um zu lernen, um auch sich austoben zu können. Und wenn sie diesen Raum bei dir haben, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, Kinder, die solche Gefühlsausbrüche haben, die anecken, die Nein sagen, die fühlen sich bei dir eigentlich sicher und genau deswegen trauen sie sich das nämlich. Und das ist eigentlich natürlich ein sehr positives Zeichen, dass die Beziehung funktioniert und dass ihr euch auch mal gehen lassen könnt, weil, also ihr heißt Eltern und Kinder an der Stelle natürlich, weil ihr Verständnis füreinander habt. Eltern dürfen natürlich da auch erkennen, nicht jeder muss immer perfekt sein und nicht jeder muss immer machen, was der andere sagt und jeder muss nicht immer auf meine Argumente hören, ne? Natürlich haben Eltern in dem Sinne die Ansagen, wenn es um wichtige Themen geht, aber in kleineren Punkten und deswegen diskutieren unsere Kinder ja auch so gern, weil wir sie da mitmachen lassen, ne? Und es gehört dazu, in diesem Lernprozess natürlich auch mal einen Fehler zu machen und frustriert zu sein und neue Dinge ausprobieren zu müssen oder zu wollen. Und wenn die Kinder sich dabei immer wieder auch selber im Weg stehen, hilft ihnen auch die Frage, aber wie gesagt, nicht in dem Moment, wo sie explodieren, da macht es überhaupt keinen Sinn, aber danach in einem ruhigen Gespräch mal zu fragen, was glaubst du, was könntest du das nächste Mal anders machen, was müsste das nächste Mal anders laufen, damit hier nicht dieser Frust aufkommt, damit mir nicht dieser Gefühlsausbruch aufkommt oder was auch immer. So fördern wir nämlich dann ihr kritisches Denken und auch das Sehen von Alternativen und das Entwickeln von Problemlösungsfähigkeit. Grundsatz geht es aber darum, bei all diesen herausfordernden Kindern, die wir ja, wie gesagt, immer mehr haben, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir ins Vertrauen gehen. Denn letztendlich auch diese diskussionsfreudigen Kinder, die haben wir uns alle selbst geschaffen, indem wir ihnen Dinge erklären. Und das ist ja auch richtig so, Ansagen zu machen. Und das ist jetzt so, weil ich das sage, das ist Pädagogik unserer Eltern und die wollen wir ja nicht nochmal machen. Wir wollen mit unseren Kindern anders umgehen. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem sie sich sicher fühlen, gesehen fühlen und in dem sie sich entwickeln können. Wenn du ein Kind hast, das für das Routinen wichtig sind, das Planänderungen überhaupt nicht mag, dann schau, dass möglichst viele feste Zeiten, gemeinsame Aktivitäten, regelmäßige Mahlzeiten und andere Rituale in eurer Familie etabliert sind. Denn das hilft diesen Kindern, sich sicher und geborgen zu fühlen und schafft natürlich dann eine positive Grundlage, um solche emotionalen Ausbrüche auch zu verhindern. Wobei letztendlich müssen Eltern und Kinder letztendlich lernen, ihre Emotionen nicht zu kontrollieren, sondern in einer Art auszuleben, dass es ihnen gut tut, keine anderen dabei verletzt werden. Und damit meine ich nicht nur körperlich, sondern auch verbal. Und diese Emotionen wieder zu regulieren. Man sagt im Coaching, es gibt dysfunktionale und funktionale Emotionen. Und wenn wir im dysfunktionalen Zustand sind, dann müssen wir eben gucken, wie wir durch Ruhe und Beruhigen da wieder rauskommen können. Also schlicht und ergreifend Techniken entwickeln, Techniken lernen, die helfen, ruhig zu bleiben und wieder runterzukommen. Eine solche Technik ist die Atmung. Wenn wir ruhig ein- und ausatmen auf drei und wieder ausatmen auch auf drei und das ganz in Ruhe machen, dann können wir mit unseren Kindern eine sogenannte Koregulation anstreben. Also wir atmen ganz tief und ruhig ein und aus und beruhigen somit unser Kind, das in diese Atmung irgendwann mit einsteigen wird. Genauso das Tappen über Kreuz, also wenn dein Kind dir das erlaubt, dann kannst du es auch auf den Schultern tappen. Wenn nicht, dann macht sich dieses Schmetterlingstappen selber mit überkreuzten Armen, sich selbst auf die Schultern zu tappen. Auch das beruhigt, weil es den Parasympathikus aktiviert, der für diese Regulierung genau in unserem Nervensystem nämlich zuständig ist. Oder auch Klopftechniken und Ähnliches können dabei wunderbar helfen. Also Regulierungstechniken, Verständnis, die Prozesse verstehen, die im Gehirn ablaufen und natürlich Geduld und Ausdauer. Das erfordert die Erziehung von solchen herausfordernden Kindern, willensstarken Kindern, Kindern mit großen Emotionen, die nicht einfach mal machen, was man ihnen sagt, definitiv. Und dabei ist auch ganz klar, nicht jede Strategie wirkt sofort. Einiges ausprobieren, aber auch nicht zu viel, sonst sich lieber rechtzeitig Hilfe holen, damit das Kind nicht in den Brunnen fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass die Lösungen für euch auch wirklich, wirklich funktionieren. Dazu gehört natürlich auch die positive Perspektive, nicht den Blick auf die Dinge zu haben, die nicht laufen, sondern immer mehr anzuziehen in das Leben, indem man den Blick auf die Dinge richtet, die schon gut laufen. Jeder kleine Fortschritt zählt, jeder Erfolg zählt. Und wenn Kinder herausfordernd sind, dann ist es ganz oft so, dass sie uns herausfordern, weil wir nämlich nicht klar sind. Kinder, die viel und gerne diskutieren, alles in Frage stellen, tun das nur, weil sie die Möglichkeit sehen, dass es andere Varianten noch gibt als die, die wir sagen. Wenn wir glasklar sind in unseren Ansagen, glasklar in unserer Haltung, glasklar in dem, was wir wollen und dass es da auch keine Ausnahmen gibt, dann fällt es den Kindern viel leichter, da mitzugehen, weil es eben keine Fluchtmöglichkeiten für sie gibt. Und natürlich ist es auch immer wieder ein Test, was passiert denn, wenn ich nicht mache, was die Lehrerin, die Mama oder wer auch immer sagt, was passiert denn dann? Die wollen das wirklich ausprobieren, ihre Grenzen erproben, ihre Grenzen auch austesten und das ist vollkommen normal und überhaupt nicht bösartig. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren mit Klarheit und mit Orientierung für die Kinder. Und wir können uns an der Stelle natürlich auch mal die Frage stellen, wie geht's denn um unser eigenes Wohlbefinden, unser eigenes Stresslevel? Wenn wir nämlich sehr gestresst sind, lassen wir uns natürlich auch sehr viel mehr triggern. Es ist also wichtig, dass wir Wege finden, unseren Stress zu bewältigen, den wir vielleicht auch von der Arbeit oder aus anderen Lebensbereichen mit rein in den Familienalltag bringen. Also regelmäßig Zeit für sich selber durch Sport, mit Meditation, mit Lesen oder mit anderen Aktivitäten, die dir als Mutter Freude bereiten, sind super wichtig. Denn du kannst immer dran denken, nur wenn du glücklich bist und wenn du entspannt bist, kann auch dein Kind entspannt sein. Du gehst immer mit deinem Beispiel vor. Und natürlich kannst du auch nur dann effektiv für dein Kind da sein, wenn du selbst ausgeglichen und gesund bist. Und letztendlich ist eine starke Beziehung, ein starkes Band in der Familie wirklich das Allerwichtigste. Und wenn ihr gemeinsam Aktivitäten unternehmen, die allen Spaß machen, die den Zusammenhalt stärken, dann wirst du merken, dass die Kinder auch weniger herausfordernd sind, weniger ihre Grenzen testen, sondern das Miteinander eigentlich mehr im Vordergrund steht. Das können Ausflüge sein, Spieleabende sein, das gemeinsame Abendessen am Familientisch, je nachdem, ob es viel oder wenig Zeit gibt. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, solche gemeinsamen Erlebnisse zu gestalten, und die fördern natürlich immer das Verständnis und die Bindung in der Familie. In der heutigen Folge haben wir uns angeschaut, warum unsere Kinder uns triggern, wie das Ganze überhaupt funktioniert und vor allem, wie wir da rauskommen können. Ein Thema, das gerade jetzt in der Ferienzeit durchaus wichtig sein kann, denn manchmal kommen die größten Auseinandersetzungen gerade in einer Zeit, in der es eigentlich am entspanntesten sein sollte. Mehr Tipps und Impulse rund um das Familienleben, um die Schule und den Lernen findest du in meinem Buch Raus aus dem Schulkreis. Und natürlich auch in allen anderen Folgen dieses Podcastes. Stöber einfach mal durch, und wenn du Lust hast und Zeit hast, weil gerade Ferien sind, freue ich mich auch, wenn du mir mal wieder eine positive Bewertung dalässt.